Also ich glaube, es ist auch wichtig, mit einer bestimmten Naivität heranzugehen an seine Arbeit oder seinen Einsatz für Menschen oder für was auch immer. Wenn man viele Geschenke bekommt im Leben und in der Geburtslotterie gewinnt, dann muss man sich jetzt nicht jeden Tag dafür selber auspeitschen, wie wir Katholiken das gerne machen. Wenn man nicht immer wieder auf die Goschen fällt, dann probiert man nicht genug.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht, die eine ganz spezielle geworden ist diesmal.
Oh ja.
Mein Name ist Matthias Ziegler, mir gegenüber sitzt wieder Petra Tempfer.
Hallo.
Und wir haben zum ersten Mal einen Live-Podcast vor Publikum gemacht. Und zwar bei Rethink Media, einer Veranstaltung der Mediengruppe Wiener Zeitung am 10. Oktober. Petra, wie war das denn für dich?
Also es war im Museumsquartier und es waren ganz, ganz viele Medienschaffende vertreten. Es waren Stände von der Presse zum Beispiel, von Puls 24, wo ich vorbeigegangen bin, auch sofort beim Reinkommen, von News, vom ORF und auch wir als die WZ hatten einen Stand dort.
Und es gab natürlich auch viel Programm mit Podiumsdiskussionen. Die Informationen dazu stellen wir auch in die Shownotes. Und den Andreas Sator haben wir uns als Gast für unseren Live-Podcast geschnappt.
Ganz genau, wir haben ihn zu uns auf die Bühne geholt, vor Publikum. Und wir haben mit ihm über viel mehr gesprochen als über seine eigenen Podcasts.
Ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an.
Wir gehen gleich mal live hinein.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Live-Podcast der WZ. Ich erkläre nur für unsere HörerInnen, die dann eben nicht dabei sind und nicht so wie ihr schon wisst, wo wir uns befinden, dass wir gerade bei Rethink Media sind. Das ist eben eine Veranstaltung der Mediengruppe Wiener Zeitung zur Stärkung der Medienbranche. Und ich sitze hier im Museumsquartier vor Publikum, was das erste Mal ist in unserem Fall. Wir hatten noch nie einen Live-Podcast und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt heute. Ich sitze aber nicht alleine hier und plappere da einfach nur so vor mich hin. Neben mir sitzt mein lieber Kollege Matthias Ziegler.
Hallo Petra.
Hallo Matthias.
Und wir zwei sind nicht ganz alleine hier, weil das wäre langweilig, sondern wir haben einen Gast hier und zwar den Andreas Sator.
Hallo.
Ich stelle dich kurz vor für unsere HörerInnen, die dich zwar schon kennen wahrscheinlich, aber ich finde es einfach spannend, was du alles tust. Du warst Standardjournalist mehrere Jahre. Du warst einer der ersten Podcaster in Österreich und dein Podcast Erklär mir die Welt ist mehrfach ausgezeichnet worden, hat mehr als 60.000 HörerInnen pro Monat und rund 30.000 Downloads in der Woche und ist mittlerweile einer der größten in Österreich. Jetzt gibt es auch noch den Ableger Sonne und Stahl über neue Technologien. Du hast ein Buch geschrieben mit dem klingenden Titel Alles gut. Da geht es um globale Ungleichheit und Armut. Habe ich noch was vergessen?
Nein, das passt ganz gut.
Ja, dann hake ich gleich einmal ein. Wir sind bei unseren Recherchen so draufgekommen, dass es ein großes Thema gibt, das sich durch alle Inhalte zieht, die du so veröffentlichst und machst und tust. Und das ist, du möchtest die Welt zu einem besseren Ort machen. Jetzt unsere Frage an dich, geht das überhaupt?
Ich glaube, je älter man wird, desto demütiger wird man auch da. Und zumindest geht's mir so. Also ich glaube, es ist auch wichtig, mit einer bestimmten Naivität heranzugehen an seine Arbeit oder seinen Einsatz für Menschen oder für was auch immer. Weil wenn man es manchmal realistisch betrachtet, dann würde man gar nicht anfangen. Dann würde man auch nicht wählen gehen, weil die eine Stimme ist auch schon wurscht. Ist auch so, die eine Stimme ist wirklich wurscht und ob man selber auf alles scheißt, ist wahrscheinlich auch wurscht und es macht keinen und die Welt wird es geben, ob ohne einen oder mit einem, das ist eigentlich auch egal. Mit so einer Einstellung kommt man halt nicht relativ weit im Leben und ich glaube, man hat es auch nicht sehr schön im Leben. Und darum finde ich es auch gut, irgendwie groß zu denken und auch ein bisschen so eine kindliche Naivität sich zu behalten. Und ich glaube schon, dass man die Welt besser machen kann. Ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, ob man in der Früh rausgeht und beim Frühstück einkaufen die Verkäuferin angrantelt oder ob man die anlächelt. Mir geht's selber manchmal so, eine freundliche Person in einem kurzen Moment macht einen ganzen Tag anders. Und das ist so eine Einstellung, die ich mag und die ich versuche umzusetzen, obwohl ich auch manchmal Leute ankrantle. Darf man auch, ja. Also ich glaube schon, dass man was tun kann durch seine Arbeit, durch Aktivismus, durch seinen Umgang mit Menschen und dem privaten Umfeld, ja.
Da kommt eben jetzt auch deine Funktion oder dein Job als Journalist eigentlich ins Spiel, weil du sprichst den Aktivismus an. Inwieweit darf man als Journalist aktivistisch sein?
Also ich glaube, prinzipiell darf man alles. Es gibt keine Oberbehörde, die sagt, du bist ein guter oder ein schlechter Journalist. Ich glaube, man muss es immer vertreten können. Man muss ehrlich und transparent umgehen mit den Dingen, die man macht. Es gibt tolle Journalisten und Journalistinnen, wie zum Beispiel den Robert Miesig, der teilweise sehr nah war an SPÖ-Parteichefs, der die auch beraten hat, mehr oder weniger, und den ich für einen der besten Reportagenschreiber des Landes halte. Der hat eine klare politische Einstellung, wie jeder andere Journalist, Journalistin auch. Er vielleicht noch eine stärkere, also ich sehe sicherer, wo er zu Hause ist politisch. Kann man bei den meisten aber auch, wenn man sie liest oder hört, kann man das auch sich circa zusammenreimen. Und ja, man muss es einfach offenlegen, finde ich. Und dann sollen die LeserInnen beurteilen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Also wenn der Robert Miesig über die, keine Ahnung, über den Kapitalismus schreibt, dann ist für mich eine gute Info, dass er mit der Sozialdemokratie und mit linken Einstellungen sympathisiert. Und dann kann ich mit der Info, dem Text, der Aussage machen, was ich möchte. Großer Unterschied ist bei Leuten, die tatsächlich Tag ein, Tag aus berichten, Texte schreiben, Nachrichten produzieren. Ich glaube, auch die haben alle bestimmte Einstellungen, politische, ein Weltbild, sind in einem gewissen Milieu groß geworden. Und das prägt uns alle. So ganz objektiv können wir nicht sein. Aber ich glaube, dass es in diesem engen Feld des Journalismus oder der reinen Produktion von Nachrichten schon sehr gut ist, wenn man versucht, seine Prägungen, seine Einstellungen so klein wie möglich zu halten, auch in einer Redaktion, wo man eingebettet ist und Feedback bekommt. Und ich glaube, da verträgt sich Journalismus und Aktivismus dann wiederum nicht.
Du persönlich bist ja weg vom Tageszeitungsjournalismus. Du hast, glaube ich, dann begonnen, beim Standard die Texte einzusprechen. Das war dann der Start deiner Karriere fast als Podcaster. Jetzt hast du eben deinen eigenen Podcast. Wie trägt sich das wirtschaftlich? Wie lebst du? Überlebst du?
Also das hat sich langsam entwickelt. Begonnen hat so einfach als Projekt in meiner WG, also mit zwei Mitbewohnern, wo ich niedrige Kosten hatte, wo ich einfach mal experimentieren konnte, wo ich auch einen Job hatte, einen anderen, wo ich jetzt kein Geld damit verdienen musste. Und die Idee war aber immer auch was aufzubauen, dass ich nachhaltig machen kann, also langfristig. Und dafür muss man einfach auch Geld verdienen, weil ich keine Lust habe, mich mein Leben lang auszubeuten, so wie das leider im Journalismus viel zu oft vorkommt. Und mittlerweile lebe ich nur vom Podcasten. Es ist eine Mischfinanzierung aus Werbung, weil wir glücklicherweise eine hohe Reichweite haben, wo Firmen wie beim ORF oder bei einer Zeitung Geld dafür zahlen, dass sie da ihre Werbung platzieren können. Ein Teil ist Support von UnterstützerInnen, also von Superfans, die das, was ich mache, einfach so wichtig finden, dass sie mir da 5 oder 6 Euro im Monat überweisen. Und dann gibt's noch kleinere Posten wie Merch-Verkauf oder Affiliate-Marketing. Wenn wir jetzt über Bücher sprechen, dann werden die auch verlinkt. Und wenn jemand dann das Buch kauft, kriegt man dann 1% oder so. Genau, aber das Wichtigste sind eigentlich Werbung und Unterstützung. Also im Prinzip genau wie bei jeder Zeitung, Abos und Anzeigen.
Nimmst du da jede Werbung an, die dir angeboten wird?
Die meisten, ja. Also jede nicht. Auch schon Sachen abgelehnt. Also Dinge, die ich ethisch für nicht vertretbar halte, werden nicht beworben. Zum Beispiel gibt's immer wieder so Anfragen von Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln oder bestimmten Vitaminen, wo ich selber einfach weiß, dass man die Leute damit verarscht und man das eigentlich nicht braucht. Und sowas lehne ich dann ab. Aber prinzipiell gibt es diese Fälle selten. Und es werben eigentlich, oder ich glaube, die Leute wissen ja auch schon, was sie kriegen und fragen dann bei mir auch nur an, wenn sie glauben, dass das irgendwie passt. Und ich glaube, diese Vorselektion führt dazu, dass ich glücklicherweise relativ wenig ablehnen muss.
Jetzt sind da bei Rethink Media sicher viele Leute, die auch gern selbst Podcast machen würden. Hast du Tipps für angehende PodcasterInnen, worauf man achten sollte? Und vor allem, gibt es Fehler, die man vermeiden kann, die du gemacht hast?
Ja, aber ich glaube, die muss man alles selber machen. Ehrlicherweise. Ich weiß auch nicht, dass es ein Erfolgsrezept oder den einen Podcast gibt, den man jetzt machen kann, sondern ja unendlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, ein guter Ratschlag ist, wenn man einen Podcast starten möchte, dass man sich ein Thema und eine Aufgabe sucht, für die man selber so brennt, dass man das auch machen würde, wenn da kaum jemand zuhört. Weil die Chance besteht und ist sogar ziemlich groß. Also es gibt viele Podcasts und man muss das sehr lieben. Ich glaube, das erhöht dann auch die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und vor allem, man muss es lange machen. Also man kann, wenn man einen Podcast macht, nicht nach 6 Folgen sagen, funktioniert das oder nicht. Mir hat ein befreundeter Medienmensch empfohlen, mach es mindestens 1 Jahr und schaut dann erst drauf, ob das klappt oder nicht. Und ich glaube, das war ein sehr guter Ratschlag, weil es einfach dauert, weil sich Podcasts über Mundpropaganda, über Empfehlungen verbreiten. Und das dauert einfach. Das Podcast geht nicht viral. Ist dann auch toll, weil man besitzt dann die Reichweite selber. Man ist nicht von Facebook oder von YouTube abhängig. Die Leute haben dich abonniert über ein RSS-Feed. Das ist dann auch sehr wertvoll. Aber der Nachteil ist halt, dass es sehr langsam wächst. Drum wäre der Ratschlag, etwas machen, was man sehr gerne macht, wo man selber was davon hat. Nicht irgendwas produzieren, weil man glaubt, das ist jetzt die große Marktlücke, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Und dann lange Atem, wirklich regelmäßig was produzieren und durchhalten.
Du sprichst es gerade an, es gibt extrem viele Podcasts und auf mich wirkt das so, ist es vielleicht so eine Art Geheimrezept, wirklich authentisch zu sein, man selbst zu sein, nichts vorzuspielen, sondern auch Schwächen zum Beispiel zu zeigen als Podcaster.
Geheimrezept, ich glaube, dass Menschen gerne Menschen mögen, immer schon und wird auch immer so bleiben, trotz KI und Co. Und ich glaube, das merkt man auch bei jeder Zeitungsgeschichte, bei jeder Reportage im Fernsehen. Es dreht sich immer, also Statistiken sind toll, aber vergessen wir sofort wieder. Aber wenn wir eine Geschichte von einem Menschen hören, dann sind wir ganz Ohr und merken uns das auch. So funktionieren wir einfach, for better or worse. Und darum kann es gerade auch für Journalistinnen interessant sein, jetzt zum Beispiel einen Podcast zu machen, weil man, ob man jetzt will oder nicht, man muss jetzt nicht wie ein Influencer, I don't judge, aber man muss jetzt nicht sich vom Zähneputzen bis zum Abendessen filmen und den Leuten zeigen, wie man so lebt. Aber alleine dadurch, dass man spricht in einem Podcast, kriegt man was mit vom Menschen. Ob der jetzt nervös ist oder ob der gut drauf ist oder grantig. Und da entsteht einfach, wenn man das regelmäßig hört, eine bestimmte Nähe zu den Personen. Also man hat dann tatsächlich das Gefühl, man kennt die. Also ein bisschen kennt man sie dann ja auch tatsächlich. Und genau, das hilft. Aber es ist jetzt kein Geheimrezept, weil man kann auch tolle journalistische Podcasts machen, wie zum Beispiel Boys Club, über die es heute noch gehen wird. Und da ist es nicht so wichtig, wer jetzt die beiden Hosts sind und die genau, und dass die jetzt ihre großen Schwächen da offenbaren, ist dann eigentlich wurscht, ja.
Aber die persönliche Ebene eben irgendwie herstellen.
Ja, ich glaube, ich bin sowieso ein Fan davon, jetzt egal, wo man das produziert, ob man jetzt einen Text in einer Zeitung schreibt, oder ob man einen Podcast produziert oder ein Video aufnimmt, dass man selber als Mensch da ein Teil der Geschichte ist. Wir können einfach nicht objektiv sein. So funktionieren wir nicht. Wir tun uns auch sehr schwer damit, aus der Vogelperspektive auf die Welt zu schauen. Und darum finde ich es super spannend, auch zu wissen, warum hat sich jetzt eine Journalistin oder ein Journalist dafür entschieden, dieses eine Thema diese eine Geschichte, diese eine Person vor den Vorhang zu holen. Mit wem hat die Person geredet, wie hat sie recherchiert, finde ich total interessant, finde wahrscheinlich nicht so viele Leute außerhalb des Journalismus interessant. Aber ja, also ich mag es, wenn es menschelt, und zum Beispiel, ich war lange Wirtschaftsredakteur und Wirtschaftsberichterstattung ist tendenziell sehr fad. Und ich habe dann aber auch mal eine Reihe geschrieben, wie ich persönlich mein Geld anlege. Und das haben die Leute geliebt und gefeiert. Und da ist sehr viel erklärt worden, wie die Börse funktioniert, wie Aktien, Anleihen funktionieren. Und ich glaube, man kann das sehr oft mischen. Das Persönliche, das Menschliche dann mit Information und Aufklärung.
Ja, dein Buch menschelt ja auch, möchte ich sagen, weil da ist ja auch sehr viel, nicht nur Recherche drin, sondern auch persönliches Befinden fast. Du hast ja vor allem eine Vergangenheit mit Armut, weil du deine Bildungskarenz in Lima verbracht hast. Wie kommt man auf die Idee, als österreichischer Journalist Straßenkinder in Lima zu betreuen?
Das ist wieder diese Mischung aus Naivität und Größenwahn, weil ich das mittlerweile auch viel kritischer sehe als damals. Habe auch Texte über das geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Buch ist, aber so Volunteering kann toll sein, kann aber auch sehr bedenklich sein. Und auf die Idee bin ich einfach gekommen. Ich mochte Spanisch immer, ich wollte irgendwo weg. Ich wollte vor allem mal weg aus Wien und vom Journalismus und wollte ganz was anderes machen, weil ich ziemlich frustriert war mit den Medien in Österreich. Und das war im Prinzip einfach der Grundimpuls und dann einfach auch ein Helfersyndrom, wie das viele Leute haben. Und dann auch wieder der Größenwahn und die Naivität zu glauben, dass ich als ausgebildeter Ökonom, der im Journalismus arbeitet, irgendwie Straßenkindern helfen kann, was absurd war. Aber ich war extrem überfordert, ich habe viel gelernt. Ich hatte auch eine tolle Connection mit den Kindern. Aber ich würde das niemandem auf der Welt empfehlen, ohne Ausbildung sowas zu machen. Und ja, halt das im Nachhinein auch für ziemlich bedenklich, dass man mich da auf die Kinder losgelassen hat.
Also ein Fehler, den man dann doch vielleicht selber machen muss wieder. Was hast du für dich mitgenommen aus dieser Erfahrung in Lima, aus den Recherchen zu deinem Buch? Hat das dein Leben, deinen Lebenswandel verändert in gewisser Weise? Machst du Dinge jetzt anders als davor?
Ich glaube schon, also so diesen Weltschmerz, den trage ich immer noch in mir und ich glaube, der ist zu einem gewissen Ausmaß auch gut, dass man nicht blind wird, weil in Wien und in Österreich ist es super schön und für die meisten Leute auch sicher und das ist halt global eher die Ausnahme und das ist, glaube ich, etwas, was ich mir trotzdem immer wieder in Erinnerung rufen muss, weil man gewöhnt sich dann auch wieder an das schöne, einfache, wohlhabende Leben. Und genau, also es stellt sich dann auch zum Glück wahrscheinlich auch wieder eine Gewohnheit ein und dann denkt man nicht jeden Tag drüber nach, wie privilegiert man ist, was ehrlicherweise auch kein super lustiges Leben wäre. Genau, es ist einfach immer ein Balanceakt und ja, hat mich sicher geprägt und auch Bekanntschaften gemacht, mit denen ich noch in Kontakt bin. Und ja, ich glaube, das tut gut, wenn man auch Leute kennt, die nicht nur aus Mitteleuropa sind.
Das heißt, du hast schon ein gewisses schlechtes Gewissen mit heimgenommen nach Österreich?
Es war lange ein schlechtes Gewissen. Mittlerweile habe ich kein schlechtes Gewissen mehr, sondern eher so ein Bewusstsein meiner Privilegien und daraus resultierend so ein Verantwortungsbewusstsein. Ich glaube, wenn man viele Geschenke bekommt im Leben und in der Geburtslotterie gewinnt, dann muss man sich jetzt nicht jeden Tag dafür selber auspeitschen, wie wir Katholiken das gerne machen, sondern sich dessen bewusst zu sein und der Verantwortung dann auch Rechnung zu tragen, ist für mich dann der angenehmere Weg.
Ja, mit Verantwortungsbewusstsein hat vielleicht auch die Tatsache zu tun, dass du dich ja offen auf X, vormals Twitter, zu deinen Depressionen bekannt hast. War das eher so für dich ein Befreiungsakt oder wolltest du damit hinausgehen, einfach um dieses Tabuthema ein bisschen aufzubrechen?
Ja, also der Impuls ist natürlich zu sagen, nein, das ist ein total selbstloser Akt und ich rette die Welt durch meine Offenheit und das ist sehr heldenhaft von mir gewesen. Die Wahrheit ist natürlich auch, also das war ganz am Beginn, wie das ist jetzt 4 Jahre aus, habe ich Depressionen diagnostiziert bekommen und dann bin ich so zum Therapeuten gegangen und mein erster Impuls war eigentlich gleich, ui, da muss ich drüber schreiben und da muss man aufklären. Es ist so furchtbar und es geht so vielen so und da muss man drüber reden. Und mein Therapeut meinte dann so, ja, eh super, dass du so engagiert bist, aber könnte halt auch sein, dass du das jetzt als Ablenkungsmanöver nimmst, damit du dich nicht, quasi du musst dich nicht mit dir selber und deiner Krankheit beschäftigen, weil ich habe ja keine Zeit, ich muss ja die Welt retten. Und ich glaube, so geht's vielen. Es gibt schlimmere Dinge, als sowas dann zu machen. Aber das hat auf jeden Fall auch mitgespielt, so der Gedanke, ich will zu mir selber stehen. Das ist irgendwie ein Teil von mir, das prägt und das hat mich auch zu einem anderen Menschen gemacht. Und ich will da einfach zu mir stehen. Also so wie ich aufgewachsen bin am tiefsten Land in Niederösterreich, ist das einfach ein riesen Tabuthema. In Wien, in meiner Bubble, ist es das nicht mehr zum Glück. Aber mir war es einfach wichtig, ich will mich nicht verstecken und ich mache das jetzt einmal für mich. Quasi das sollen die Leute jetzt wissen und dann fühle ich mich stärker und besser. Und ich glaube, ein netter Nebeneffekt ist auch, wenn man viele Bekanntschaften und Kontakte hat, ich will es nicht jedem persönlich erzählen und dann poste ich es lieber auf Twitter. Aber ein Effekt ist schon auch, was ich sehr schön finde, dass mir dann auch Leute schreiben und sich sagen, danke, hätte ich mir nie gedacht, dass jemand wie du so Probleme hat. Und ich glaube, das ist dann auch ein netter Nebeneffekt.
Wie haben so ganz generell zum Beispiel deine Familienmitglieder reagiert oder dann eben auch die Community auf Social Media?
Über Familie möchte ich nicht reden. Auf Social Media war die Resonanz extrem positiv. Also da bin ich sehr gefeiert worden für die Offenheit und hat mich dann auch sehr befordert, weil dann, ich weiß es nicht mehr, aber hunderte Retweets oder tausende und zigtausende Views, da denkt man sich auch kurz, okay, die ganze Welt muss jetzt auch nicht wissen. Aber es hat mich sehr gefreut, viele Leute haben mir geschrieben und das ist ja generell ein Effekt, wenn man offen ist, auch im Freundeskreis, wenn man einmal erzählt, ja, ich habe dieses Problem, plötzlich merkt man, ah, der und die haben auch alle diese Probleme oder kennen wen. Also in Summe war es sehr, sehr positiv. Natürlich kommen dann auch Bullshit-Kommentare und dann kriegt man auch unschöne Hasskommentare, aber das hat sich eigentlich sehr in Grenzen gehalten.
Hast du nur die Resonanz bekommen, dass es anderen Leuten auch so geht oder bist du auch um Hilfe gebeten worden von Betroffenen, die sich dann gedacht haben, der Andreas Sator weiß, wie ich jetzt rauskomme?
Weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich bin öfter gefragt worden, wer ist dein Therapeut, schick mir den Kontakt. Ich habe gedacht, nein, mache ich nicht. Aber ich habe immer wieder den Leuten einfach so zu Plattformen oder Stellen verwiesen, wo man sich informieren kann und wo man das vermittelt bekommt. Ich glaube tatsächlich und ich hoffe, dass mich niemand um Hilfe gebeten hat, weil ja, ich kann da leider auch nicht helfen.
Bist du jetzt tatsächlich selber gestärkt rausgegangen?
Ich denke ja, aber es ist immer so, ich glaube, man neigt auch dazu, immer ein positives Narrativ für seine eigenen Geschichten zu finden. Und es klingt vielleicht deppert, aber es gibt viele Betroffene, die das sagen, dass ich auch sehr dankbar bin, dass das passiert ist. Dass das jetzt mit 30 oder 29 passiert ist und nicht erst mit 50, weil die Art und Weise, wie ich gelebt habe, einfach sehr ungesund war und ich jetzt mein Leben viel mehr genießen kann. Aber gleichzeitig war es ein Höllenritt und das Furchtbarste, was ich je erlebt habe im Leben und das wünsche ich niemandem. Und ja, also dann müssen andere beurteilen. Ich bin dankbar dafür, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mir das einfach schön rede.
Ja, ich habe heute in der Früh noch einmal deinen Podcast kurz angeschaut. Der hält jetzt bei Folge 319 und da geht es um Pleiten. Jetzt würde mich interessieren, was bedeutet Scheitern für dich persönlich?
Puh, große Frage.
Gehört es zum Leben dazu, so wie die Fehler, die man machen muss?
Unbedingt. Ich glaube, wenn man nicht immer wieder auf die Goschen fällt, dann probiert man nicht genug. Also sowohl im privaten Umfeld, wenn man nicht manchmal sich traut und da gibt es eine Person, ich sitze gerne im Kaffeehaus, darum passiert das bei mir im Kaffeehaus öfter, da gibt es eine Person, die trifft man immer wieder, die findet man nett und das muss jetzt gar nicht romantisch sein, sondern auch platonisch, mal sich zu trauen und der Person zu sagen, so hey, wollen wir uns mal was ausmachen und uns treffen und vielleicht ist die Person da nicht interessiert oder findet das komisch und es ist super awkward und dann ist man jetzt vielleicht gescheitert, aber wenn man es nicht versucht hätte, dann hätte man die Chance nie gehabt und meistens klappt es dann auch. Und beruflich ist es genauso, wenn man nicht ab und zu was probiert, wo man sich übernimmt oder das irgendwie peinlich ist. Also die ersten Podcast-Folgen, die nicht bei Klein in die Welt, sondern davor, ich habe davor auch so experimentiert beim Stand-up mit einem Podcast und die sind mir so unendlich peinlich, die Folgen. Und ich glaube, das ist gut, weil wie soll man besser werden, wenn man es nicht einfach irgendwann beginnt? Ja. Und darum halte ich es total für wichtig, dass man Sachen macht und sich blamiert dabei.
Also authentisch sein im Leben, mutig, dann auch daran glauben, dass man die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Das habe ich jetzt mitgenommen aus unserem Gespräch. Und dass man ein bisschen Naivität und auch Größenwahn vielleicht braucht, hin und wieder. Danke, lieber Andreas, dass du hier bei uns warst, bei unserem Podcast.
Sehr gerne.
Danke an euch alle fürs Hiersein, an unsere ZuhörerInnen. Der Live-Mitschnitt dieses Podcasts wird in ein paar Wochen als Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht online gehen. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Apple. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.